ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Es war ein Sonntagmorgen, wie wir ihn heute haben. Vielleicht hat die Sonne geschienen. Kurz vor Sonnenaufgang, eine Gruppe Frauen hat sich auf den Weg gemacht zum Grab von Jesus. So lesen wir es in allen vier Evangelien. Sie fragten sich, wie können wir diesen großen Stein wegrollen, der da vor diesem Grab ist? In diesem Augenblick erschien ein Licht am Himmel, der Erdboden zitterte. Ein Engel kam, rollte den Stein weg. Die Wächter erschraken so sehr, dass sie davonliefen. Und dann lesen wir Matthäus 28, Vers 5. Der Engel wandte sich an die Frauen. Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her, seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Dann beeilt euch. Geht zu den Jüngern und sagt es ihnen, dass er von den Toten auferstanden ist. Er wird euch nach Galiläa vorausgehen und dort werdet ihr ihn wiedersehen. Was für eine wunderbare Wende nach Karfreitag. Der totgeglaubte Jesus lebt. Und irgendwie kommt mir das so wie das spannende Staffelfinale von einer Fernsehserie vor. Mit dem Unterschied, dass es eine Wende mit Ansage war. Unzählige Mal hat Jesus davon gesprochen, dass das passieren wird. Aber offensichtlich hat es den Jüngern nicht gereicht, hat das reine Hören nicht gereicht. Und ich glaube, das hat nichts mit Unglauben zu tun, nichts mit schwachem Glauben zu tun von diesen Jüngern, sondern ist zutiefst menschlich. Wir Menschen brauchen mehr als das reine Hören. Dass etwas wirklich tiefer rutscht. Und ganz ehrlich, in 3 Tagen, in 4 Tagen werdet ihr wieder vergessen haben, was ich hier erzähle. Also wenn es tiefer gehen soll, dann braucht es mehr als dieses reine Hören. Und Jürg hat das brillant eingeführt, oder? Diese Zeit, Karfreitag bis Ostern, da kommt eine geballte Ladung an Ereignissen entgegen. Ihr müsst es nicht im Detail lesen können, aber das ist so eine Karte, wo den letzten Weg von Jesus zeigt, die Ereignisse aufgelistet sind. In diesen 24 Stunden eine geballte Ladung an Ereignissen. Und auch die Nächsten lassen nicht lange auf sich warten. Auffahrt, wo Jesus zurück in den Himmel geht. Pfingsten, wo die Jünger mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgerüstet wurden, als diese treibende Kraft in all dem, was in der Apostelgeschichte nachher passiert. Dagegen scheinen uns diese 40 Tage dazwischen wirklich fast etwas langweilig, fast etwas so bedeutungsarm gegen diese Highlights, die hier auf dem Bild sind. Und ich meine, so die großen heilsgeschichtlichen Linien, die erfüllen sich ja mit Tod und Auferstehung. Hätte es also nicht ein wenig schneller gehen können? So nach dem Motto, Auferstehung, Sonntagmorgen, Rückkehr in den Himmel, Ostermontag. Hey, dann würden wir auch wissen, wieso das Montag frei ist. Aber war nicht so. Wozu sind diese 40 Tage? Was ist in diesen 40 Tagen passiert? Was ist ihre Bedeutung? Dieser Frage möchten wir ein bisschen nachspüren. Und einmal damit beginnen zu sammeln, was wir alles wissen von diesen 40 Tagen. Die Evangelien berichten doch noch einige Ereignisse, wenn man da alle Sachen zusammensammelt. Da sind zuerst die Frauen am Grab. Der Abschnitt, den wir vorher gelesen haben. Die das leere Grab finden, der weggerollte Stein und dem auferstandenen Jesus begegnen. Von diesen Frauen erfahren die Jünger von der Auferstehung. Sie glauben es zunächst nicht, halten es für Geschwätz und gehen selbst zum Grab und finden es genauso leer vor. Dann wird uns erzählt, wie Jesus zweien von ihnen auf dem Weg begegnet. Wie er ihnen die ganzen Zusammenhänge aus der Heiligen Schrift erklärt. Und das Eigenartige an dieser Begegnung, sie erkennen Jesus nicht. Sie kapieren es nicht, wer da mit ihnen unterwegs ist. Und im gleichen Augenblick, wo er mit ihnen das Brot bricht, ähnlich wie er es am letzten Abend mal getan hat, fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen. Und in dem Moment ist er verschwunden. Spätestens in dieser Story wird klar, dass der auferstandene Jesus mehr ist als der Mensch Jesus, wo sie 3 Jahre unterwegs waren mit ihm. Der hatte das nicht gekonnt, so verschwinden und auftauchen. Aber dieser auferstandene Jesus ist mehr. So plötzlich, wie er verschwunden ist, so plötzlich erscheint er auch wieder. Da lesen wir, dass er mitten unter den Jüngern ist, in einem verschlossenen Raum. Zunächst erschraken sie, hielten ihn für einen Geist. Aber er zeigt ihnen seine Wunden, lässt sich auf sie ein, isst mit ihnen. So in die gleiche Kategorie gehört auch so die Extralektion, die der Thomas erhalten hat. Der es immer noch nicht glaubte, weil er da nicht dabei war. Wir lesen auch in diesen 40 Tagen, dass einige Jünger wieder zurück sind, so quasi in ihren alten Beruf. Ja, das Leben muss ja weitergehen. Da sind Petrus und 6 andere Jünger zurück nach Galiläa. Jesus geht dorthin, findet sie beim Fischen und lässt sie nochmals einen sehr wunderbaren Fischfang erleben. In dieser Begebenheit nimmt Jesus Petrus zur Seite. Petrus, der ihn 3-mal verleugnet hatte, er fragt ihn 3-mal nach seiner Liebe zu ihm und gibt ihm 3-mal den Auftrag, weide meine Schafe. Und schlussendlich der Moment auf dem Hügel, wo Jesus vor den Augen der Jünger von einer Wolke eingehüllt wird und nicht mehr da ist. Das sind so die prägendsten, so die bekannten Ereignisse von dieser Zeit nach der Auferstehung von Jesus. Und wenn dir das jetzt alles viel zu schnell gegangen ist, dann kannst du auf der Webseite des bibelprojekt.de diesen Clip nochmals nachschauen zu Hause. Die Bilder, die ich hier gebracht hatte, sind aus diesem Clip, den du dort findest. Die machen ganz tolle Videos, das lohnt sich richtig, hier mal reinzutauchen. Johannes fasst das Ganze zusammen, was in diesen 40 Tagen passiert ist. Er schreibt, Johannes 20, Vers 30, die Jünger sahen, wie Jesus noch viele andere Wunder tat, die nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Diese aber wurden aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn das ewige Leben habt. Da gibt uns Johannes einen ersten Hinweis, wozu diese Zeit gut war, was das Ziel gewesen ist. Er sagt, es geht um Glauben, um die Möglichkeit zum Glauben. Und es geht um die Zeit, die Jesus sich mit seinen Jüngern genommen hat, dass das mit dem Glauben zum Fliegen kommt. Wäre nach dieser Kreuzigung nichts geschehen, was diese Jünger trotz Verwirrung, trotz Zweifel überzeugt hätte, wäre Jesus ihnen nicht so begegnet, wie er es getan hat. Ich vermute, das Leben von Jesus wäre nicht einmal aufgeschrieben. Aber in diesen 40 Tagen wurde aus dieser enttäuschten Hoffnung auf einen jüdischen, irdischen Messias die lebendige Wirklichkeit, auf einen Christus, auf einen Retter für alle Menschen. Gott hat sich diese Zeit genommen, diese 40 Tage. Jesus hat sich diese Zeit genommen. Er hat sich diese Zeit genommen, in fast verschwenderischer Weise den Jüngern mehrfach zu begegnen. Die meisten von denen hatten mehrere Begegnungen mit dem Jesus. Und wir sehen, wie in dieser Zeit aus dieser Horde entmutigten, enttäuschten Angsthasen, da kommt von da der Hase, ich weiß nicht, ja, aus dieser verängstigten Horde entschlossene Verkündigungen wurden, die entschlossen diesen Jesus bezeugten. Gott hat Zeit. Auch heute noch. Er hat Zeit, mit dir an deinen Enttäuschungen zu arbeiten. Und die sind sicher da. Er hat Zeit, mit dir an deinen Zweifeln zu arbeiten. Und er wird sich und möchte sich dazu dir immer wieder zeigen. Er möchte, dass auch du glauben kannst. Er möchte ganz handfeste Lernwerke mit dir unterwegs sein, wo du Schritte gehen kannst mit ihm. Gott hat Zeit. Und da reicht es eben nicht einfach nur, das Sachliche im Kopf zu hören. Er will dein Herz berühren. Und du? Hast du auch Zeit? Gibst du dir diese Zeit, wenn vielleicht Enttäuschungen und Zweifel nicht sofort verschwinden? Wenn wir jetzt noch einen Schritt tiefer graben, müssen wir noch einen Moment länger bei den Jüngern stehen bleiben. In Apostelgeschichte 1,3 wird das Ganze noch von einem anderen Blickwinkel betrachtet und nochmals zusammengefasst, was da passiert ist. Da heißt es, in den 40 Tagen nach seiner Kreuzigung erschien Jesus den Jüngern immer wieder und bewies ihnen auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebt. Und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Da sehen wir zwei Elemente. Jesus nimmt sich seinen Jüngern auf zwei Ebenen an. Einerseits sehr erlebnisorientiert. Sehr, so dass es wirklich irgendwo trifft. Und andererseits komplett verstandesmäßig. Er beweist ihnen auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebt. Und dabei geht es ganz praktisch und ganz menschlich darum, unterschiedliche Zweifel auszuräumen. Damit sie sicher sind, dass er es wirklich ist, zeigt er seine Hände, seine Wunden, seine Füße. Damit sie sicher sind, dass er nicht nur geistig auferstanden ist. Das war auch so eine These von gewissen Leuten in dieser Zeit, dass er ja nur geistig auferstanden sein könnte. Aber damit sie sicher sind, was macht man zum Zeigen, dass man kein Geist ist? Esse. Er isst und trinkt mit ihnen. Mehrmals. Und damit sie sicher sind, dass er noch die gleiche Kraft hat wie vorher, lässt er sie weiterhin Wunder erleben. Ich habe es vorher angetönt, das Wunder mit dem Fischfang, das verdoppelt sich fast. Das könnte man meinen, sei die gleiche Story. Und damit sie sicher sind, dass er sie nicht verworfen hat, auch trotz teilweisem Versagen, nimmt der Einzelne wie den Petrus ganz gezielt zur Seite. Nimmt sich die Zeit mit ihnen. Und ich glaube, wenn etwas besonders heraussticht in diesen 40 Tagen, ist, wie vieles so individuell passiert. Und es wäre heilsgeschichtlich nicht nötig gewesen, das alles so individuell anzupacken. Gott hätte es schneller wählen können. Aber er hat sich entschieden, sich Zeit zu geben, den Jüngern Zeit zu geben, diese Beziehung zu leben. Und es begeistert mich, wie individuell das passiert. Oder ganz am Anfang, Maria beim Grab, der verbietet er, sie anzufassen. Später, Thomas wird explizit eingeladen, leg deine Finger an meine Seite und in meine Hände. Johannes 20, 24. Jedem das, was er braucht, damit er glauben kann, damit er zum Glauben finden kann. Was für ein Gott. Und wenn du heute vielleicht sagst, ich würde ja gerne glauben, aber das und das und das, das hindert mich. Dieser Zweifel, der macht es mir noch so schwer. Oder macht es mir unmöglich. Da möchte ich dich heute herausfordern. Gott hat Zeit, auch mit dir einen Weg zu gehen. Das muss nicht heute und morgen fertig sein. Das kann auch mehrere Jahre gehen. Völlig okay. Du bist auch hier in dieser Kirche herzlich willkommen, wenn du noch nicht glaubst. Und du einfach auf diesem Weg gehen willst. Aber ich möchte dich herausfordern. Lege die Zweifel Gott hin. Fang an, dich mit ihm zu befassen. Dort, wo du gerade stehst. Probier's mal. Lade diesen Jesus ein, dir so zu begegnen, wie er es den Jüngern getan hat. Schau mal, was passiert. Aber mach dich auf diesen Weg. Ein zweiter Zweck, den wir hier sehen, er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Da ist also schon auch noch das Denken mit drin. Das finde ich als Mensch, der sehr ein Denker ist, auch sehr wohltuend. Dieses Ostergeschehen, das verhebt auch denkerisch. Und nicht nur gefühlsmäßig. Und sein Schlüsselmoment von seinem verstandesmäßigen mit den Jüngern unterwegs sein, lesen wir dort, wo er plötzlich im Haus erschienen ist. Lukas 24, Abvers 44. Dann sagte er, als ich bei euch war, habe ich euch erklärt, dass alles, was bei Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht, in Erfüllung gehen muss. Und dann so zwischen Denkstrichli, oder? Aber ich habe es nicht ganz kapiert. Und dann heißt es da weiter, nun öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie diese Schrift verstanden. Er sagte, er wurde von langer Zeit aufgeschrieben, dass der Christus leiden und sterben und am dritten Tag auferstehen muss. Er fängt also mit dieser Rückblende an, die Ereignisse zu reflektieren, was sie nicht verstanden haben. Er öffnet ihnen das Verständnis für die Schrift, heißt es da. Er öffnet ihnen für das Verständnis für all das, was sie jetzt 3 Jahre lang mit ihm erlebt haben, aber vielleicht noch nicht hundertprozentig geschnallt haben. Und ich stelle mir das so als einen richtig tiefen Moment vor, wo es einem so wie Schuppen von den Augen fällt. Kennst du das? So ein Aha-Erlebnis, vorher ist alles ein bisschen schwammig und dann arbeitest du dich rein und plötzlich so, ah klar, logisch kapiert. Das war so ein Moment. Und die Jünger hatten diesen Moment, weil Jesus sich nochmals Zeit genommen hat, ihnen das zu erklären. Weil sie sich ihm ausgesetzt haben, diesen Erklärungen. Es ist das gleiche Augenöffnen, haben wir vorher schon bei diesen Emmaus-Jüngern gelesen, wo Jesus das Brot brach und sie plötzlich schnallten, ah, das ist ja unser Jesus, der hier mit uns unterwegs war. Dieser Aha-Moment. Und Jesus möchte dir und mir immer wieder auch solche Aha-Momente schenken. Egal wie lang du mit ihm unterwegs bist, da gibt es so viel mehr über ihn zu entdecken. Er ist so viel größer, er ist so viel weiter, als dass er jemals in eine Box passen würde, die wir von ihm machen können. Da hat es noch so viele tolle Aha-Momente mit ihm bereit. Und so wird in diesem Abschnitt deutlich, so diese beiden Elemente, das Erlebnisorientierte, das Verstandesmäßige. Man könnte es vielleicht so zusammenfassen. Bisschen schnell. Vielleicht ist es nicht die aktuelle Folie, egal. Man könnte es so zusammenfassen, die Jünger kommen allmählich zum Verständnis von dem, was sie vorher nur gesehen und nur gehört haben. Da passiert etwas, dass es dann endlich richtig runterrutscht, dass sie innerlich getroffen sind, dass sie bewegt sind und dass es mehr ist, als nur das, ich habe es gehört und 3 Tage später wieder vergessen. Und jetzt meine Frage an dich an dieser Stelle. Wenn die Jünger ja 3 Jahre mit Jesus live unterwegs waren, das alles miterlebt haben, wenn sie diese augenöffnende Unterweisung nötig hatten. Obwohl sie 3 Jahre mit ihm unterwegs waren, könnte es denn sein, dass wir es noch viel mehr nötig haben, wo wir ihn nicht live bei uns haben? Wann hast du das letzte Mal dafür gebetet, dass Jesus dir an einem Punkt die Augen öffnet? Dass er dir die Augen öffnet für seine Liebe zu dir? Für sein Handeln in deinem Leben, wo sowieso alles nur schwierig ist und du siehst es nicht, aber hast du gebetet, dass er dir die Augen öffnet, was er da eigentlich tut? Dass er dir die Augen öffnet für Zusammenhänge und Verständnisse in der Bibel, wenn du einen Text liest, den du nicht verstehst, der vielleicht wirklich kompliziert ist. Wann hast du das letzte Mal gebetet, dass er dir die Augen öffnet für einen nächsten Schritt, der in deinem Leben dran ist? Vielleicht beruflich, vielleicht familiär, vielleicht, ich weiß nicht, dass er die Augen öffnet. Oder auch für einen neuen Platz, an einen neuen Auftrag in deinem Leben. Wir alle werden älter, oder? Und in verschiedenen Lebensphasen kann es auch immer wieder verschiedene Aufträge, verschiedene Platzanweisungen Gottes geben. Hast du gebetet, dass er diesen Platz zeigt, dass er dir die Augen öffnet? Vielleicht auch einen neuen Auftrag in der Kirche? Das führt mich so zum nächsten Punkt, das mit dem Auftrag. Ein weiterer Punkt, wozu diese Zeit da war, ist der Auftrag. Jesus macht nicht nur eine Rückblende, sondern er schaut mit den Jüngern auch in die Zukunft. Und wenn er in die Zukunft blickt, dann sagt er das zu ihnen. Geht in seinem Namen zu allen Völkern, angefangen in Jerusalem, ruft sie zur Umkehr auf, damit sie Vergebung der Sünden erhalten. Für all dies seid ihr meine Zeugen. Und siehe, ich werde euch den Heiligen Geist senden, wie mein Vater es schon versprochen hat. Also Jesus bestätigt den Auftrag der Jünger und sendet sie zum Dienst aus. Sie sollen Zeuge sein. Zeuge sein, indem dass sie diese Umkehr, diese Vergebung, die sie jetzt gerade selbst erlebt haben, nicht nur im Kopf gehört, sondern erlebt haben, dass sie sie weitererzählen. Und immer wieder ist dieser Auftrag Thema in diesen 40 Tagen. Manchmal an einzelne gerichtet, sehr konkret, so wie bei Petrus, weide meine Schafe. Und wir wünschen uns ja manchmal, dass unser Auftrag von oben so klar kommt wie bei Petrus. Aber oft ist der Auftrag auch sehr pauschal, eben an alle seine Nachfolger gerichtet. Seid meine Zeugen. An eurem besonderen Platz, dort wo ich euch hingestellt habe, dort, wo ich euch die Augen darüber geöffnet habe, seid meine Zeugen, von da bis ans Ende der Welt. Und wir wissen, Jesus beauftragt nicht nur, sondern er verheißt auch. Er verheißt diese Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn wir jetzt einen Vergleich von Karfreitag zu diesem Augenblick machen, ist das der entscheidende Unterschied. Vorher, wo sie diesen Geist, diese Kraft aus der Höhe nicht hatten, sind sie abgehauen wie die Angsthasen. Jetzt haben sie alles, was nötig ist und was sie brauchen, dass sie dieses Zeuge-Sein auch wirklich leben können. Jetzt haben sie das, was ihnen vorher sichtlich gefehlt hat. Und so könnte man das Ganze zusammenfassen mit den Worten: Jesus nützt diese Zeit, um den Jüngern auf allen Ebenen das zu geben, was sie zur Erfüllung dieses Auftrages nötig haben. Und nach Pfingsten sind es keine 20 Jahre gewesen, bis diese Botschaft von diesem kleinen Ort sogar in Rom, in der Weltstadt von damals, angekommen ist, im Kaiserpalast. Das war immens schnell für diese Zeit. Und seither war es zweifellos die große Metastory von unserer Gesellschaft, 2000 Jahre lang, das, was hier passiert ist. Und auch wenn es jetzt in den letzten 20, 30, vielleicht 50 Jahren am Verschwinden ist, aber sie ist definitiv noch nicht zu Ende geschrieben. Es ist definitiv noch so, dass wir Apostelgeschichte leben dass wir mit drin stecken, mit diesem Rückenwind, den die Jünger hier schon bekommen haben. Und als Kirche, hier in Adliswil, hier im Sildal, sind wir Teil davon, von diesem Auftrag. Als Einzelperson, wo auch immer du hingehst, bist du Teil davon. Und wenn ich das meinen Jungs im Unti erkläre, dann versuche ich sie so ein Computergame, oder? Und bei einem Computergame, mindestens bei denen, die ich gespielt habe, da hatten die Männchen manchmal so einen gelben Ring, da wusste man, welches Figürchen das man steuert. Und ich stelle mir das so vor, wenn ich als Person in diese Welt gehe, an meinen Arbeitsplatz gehe, dann habe ich so wie dieses Reich Gottes um mich, das in mir drin, mit mir mitkommt an diesen Ort, wo ich gehe. Und das ist dieses Zeuge sein, wo wir Teil sind davon. Wo wir berufen sind davon. Nicht jeder von uns ist überall auf der Welt gleichzeitig. Geht ja gar nicht. Aber an deinem Platz, wo du bist, wo Gott dich hingestellt hat, dort kannst du Zeuge sein. Und genau wie die Jünger dürfen auch wir wissen, wir haben diese Kraft aus der Höhe. Wir haben diesen Heiligen Geist, der uns die richtigen Worte im richtigen Moment gibt. Du kannst mal in der Apostelgeschichte nachlesen, was das für eine Wirkung hat, im richtigen Moment die richtigen Worte zu bekommen. Meine Frage an dieser Stelle an dich, was bedeutet es für dich, Zeuge zu sein? Gibt es eine Art und Weise von diesem Zeugesein, die bei dir sehr, sehr gut funktioniert? Und wo du eigentlich sagst, ich könnte noch mehr von dem machen, ohne dass es mich Energie kostet. Weil ich laufe in dem, was passt. Und gibt es eine Art von Zeugesein, wo du sagst, das ist immer nur ein Knorz. Das bin ich nicht. Du vielleicht überlegen musst, etwas zu streichen. Eine Form aufzugeben, damit eine andere Raum bekommt. So langsam sind wir auf der Zielgerade von diesen 40 Tagen. Wir lesen weiter. Dann führte Jesus sie nach Bethanien. Dort hob er die Hände zum Himmel, er segnete sie und noch während er sie segnete, verließ er sie und wurde in den Himmel hinaufgehoben. Sie beteten ihn an, und kehrten dann voller Freude zurück nach Jerusalem. Jetzt kommt also der Abschied. Die Jünger werden Augenzeugen, wie Jesus in diese unsichtbare Welt Gottes aufgenommen wird. Und in der Apostelgeschichte 1,9 wird es noch ein bisschen konkretisiert. Dort heißt es, oder schreibt Lukas darüber, und eine Wolke nahm ihn auf, weg vor ihren Augen. Und jetzt dürfen wir uns das natürlich nicht so vorstellen wie auf vielen schönen Kinderzeichnungen, wo so ein Wölkchen kommt und dann schwebt Jesus so wie mit einem Lift irgendwo in die Atmosphäre. Die Wolke vielmehr als das Zeichen von der verhüllten Gegenwart Gottes. Wir kennen das Bild zum Beispiel aus dem Alten Testament, als Mose Gott auf dem Berg begegnet. Da heißt es, die Wolke bedeckte den Berg. Oder bei diesem Bericht in Lukas, der sogenannten Verklärung Jesu. Dort berichtet Lukas im Kapitel 9, wie Gott in einer Wolke erscheint, sie nur diese Wolke sehen, aber aus dieser Wolke kommt die Stimme Gottes heraus, dies ist mein auserwählter Sohn. Also wenn Lukas hier von Wolke und Himmelfahrt schreibt, dann will er uns keine menschliche, keine physikalische und keine wissenschaftliche Erklärung geben, wie dieser Jesus da von dieser Erde verschwunden ist, wie das genau passiert ist. Dieser Anspruch hat die Bibel an dieser Stelle nicht. Sondern sie will unterstreichen, dass Jesus in diese verhüllte Welt Gottes, in dieses Geheimnisvolle zurückgekehrt ist und dort wieder aufgenommen wurde. Und in dem Unterschied zu dieser menschlichen Grablegung, wo sie genau gewusst haben, in diesem Grab ist er jetzt und da sollte er eigentlich noch sein, bleibt bei der Auffahrt, bei diesem Verschwinden etwas von dem großen Geheimnis Gottes stehen. Und ich finde das ein total spannendes Thema, ein ganz anderes Thema, oder? Das Geheimnis Gottes. Können wir heute noch mit dem Geheimnis Gottes umgehen? Wie geht es dir damit? Kannst du damit umgehen, wenn es in unserem Leben Sachen gibt, wo wir sagen müssen, das bleibt Gott vorbehalten, das ist ein großes Geheimnis. Kannst du damit umgehen, dass nicht alles erklärbar und geklärt kann werden auf dieser Erde? Auch das ist ein Aspekt von diesen 40 Tagen. Und ich finde es so schön, wie das nicht gegeneinander ausgespielt wird, wie sehr vieles auch sehr wissenschaftlich verhebt und wie man Sachen nachweisen kann und gleichzeitig Gott der Große und der Unfassbare bleibt, der eben nicht in eine Box passt. Beides Elemente von diesen 40 Tagen. Und so war das ein Abschied von einer ganz anderen Qualität als ein Karfreitag. Es war ein Abschied im Licht von der Auferstehung. Es war ein Abschied von einem Lebenden. Und so markiert dieser Abschied der majestätische Schlusspunkt vom Weg, den Jesus auf dieser Erde als Mensch mit uns verbracht hat. Und mit diesem majestätischen Schlusspunkt sind wir noch mitten bei der theologischen Bedeutung von diesen 40 Tagen angelangt. Sie markiert nicht nur, oder diese 40 Tage markieren nicht nur der Abschluss seines irdischen Wirkens, sondern auch die Heimkehr zum Vater. Dieser Moment ist die Erhöhung von diesem Jesus zur Rechten Gottes und die Einsetzung in seine Königsherrschaft. Philipper 2,9. Gott hat ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alles andere. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass der Jesus Christus der Herr ist. In dem Moment von der Himmelfahrt findet die Intronisierung, nennen wir Theologen das, statt, wo dieser Jesus als der Herr und als der Richter der Welt eingesetzt wird. Und wegen diesem Augenblick, wegen diesem Zurückkehren, kann er sagen, oder hat er vorher den Jünger versprechen können, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Da hat er etwas von dem vorausgesagt. Und damit sind wir auch bei der persönlichen Bedeutung für seine Nachfolger und für die Kirche angelangt. Es bedeutet auch, dass wir einen Fürsprecher haben. Einen Fürsprecher, der uns vor Gott vertritt, für uns eintritt und uns hilft. Hebräer 4 malt das so schön aus. Und Paulus schreibt später auch, wer soll uns verurteilen? Jesus Christus ist ja gestorben für uns. Mehr noch, er ist auferstanden, er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Und schließlich unterstreicht die Himmelfahrt die Hoffnung auf die Wiederkunft. So wie er in den Himmel aufgefahren ist, so wird er wiederkommen. Und seine Leute, sie werden mit ihm sein. Nehme an, du bist ein bisschen erschlagen. Und ich hoffe, du hast gespürt, dass diese 40 Tage eine geballte Ladung an Bedeutung mit sich bringen. Da passiert so viel auf der persönlichen Ebene, auch auf der theologischen Ebene. Und du musst gar nicht mehr alles wissen in 3 Tagen. Aber wenn wir nachher auch in eine Lobpreiszeit gehen, komm mit diesem Wunsch vor Gott, zeig mir, was mein Herz berühren soll. Zeig mir, was ich weiterverfolgen soll, jetzt in diesem Moment oder auch in der nächsten Woche. Wo willst du mich berühren? Wo soll ein Weg beginnen? Das ist viel wichtiger als alles Kopfwissen. Und mir persönlich hat dieses Mal diese Vorbereitung wieder einmal gezeigt, wie Gott den roten Faden dieser Welt im Griff hat. Ihn ist es nicht entglitten, auch nach Karfreitag nicht. Und wenn auch bei unserer Welt vieles drunter und drüber geht, er hat es im Griff. Und etwas von dem ist hier am Starten, mit dem Neuen, das angefangen hat mit der Auferstehung. Und ich bin immer wieder bewegt, wie viel Zeit Gott sich lässt, uns individuell zu begegnen. Und ich möchte das heute Morgen nochmals zusprechen. Gott nimmt sich die Zeit mit dir, die du brauchst. Wir Menschen sind manchmal ein bisschen gestresster. Gott ist es nicht. Jetzt darf Andreas und die Musiker sich langsam bereit machen. Ich möchte dir zum Schluss eine Auswahl an Fragen anbieten, wo du in den kommenden Tagen vielleicht einfach auch mal noch weiterdenken kannst, versuchen kannst, dich emotional berühren zu lassen von diesem Jesus. Wo möchte ich Jesus um eine Begegnung bitten, dass ich wieder glauben kann? Dass ich glauben kann, dass er der Lebendige ist? Wo sehne ich mich danach, dass er mir das Verständnis für sein Wort öffnet? Und was möchte ich ganz konkret dafür tun? Wie und wo will ich mich in diesen Auftrag einklinken, Zeuge zu sein? Wie sieht meine Hoffnung im Blick auf den Himmel aus? Habe ich eine lebendige Hoffnung, ein Bild vom Himmel? Freue ich mich auf diesen Himmel? Und erlebe ich diesen Jesus als diesen Fürsprecher, der für mich ist, nicht der mich anklagt? Du wirst nicht alles bearbeiten können. Nimm das mit, wo Jesus dir aufs Herz legt. Ich möchte beten. Vater im Himmel, dreieiniger Gott, danke, bist du wahrhaftig auferstanden. Danke, ist es so gut beleidigt und dürfen wir so viel von dem wissen, was in dieser Zeit passiert ist. Danke für die geballte Ladung, die uns heute Morgen entgegengekommen ist, dass wir es fast nicht fassen können. Und ich finde es so wohltuend, Jesus, dass du uns als ganze Menschen wahrnimmst und ernst nimmst und nicht nur kopfmäßig, sondern auch erlebnismäßig, herzensmäßig, seelisch uns begegnest. Und so oft sind in unserem Leben Sachen, wo dem einfach im Weg stehen. Da ist Leid, da ist Schwieriges, da ist Not, wo man nicht verstehen. Wo wie so ein dunkler Vorhang von dem allem liegt. Und Jesus, ich bitte dich, dass der Auferstehungsmoment, dass ein Moment sein darf, wo der Vorhang, der unserem Leben Tristness bedeutet und sich zu dir verdeckt, wo der Vorhang abreißt, und wir die freie Sicht zu dir haben können und erhobenem Haupt, dass dir entgegentreten dürfen, weil du von dir her den Weg frei gemacht hast. Das ist so ein Privileg, Jesus. Und ich bitte dich, dass du auch einzelne Menschen auch heute Morgen jetzt in diesen Reihen einfach berührst mit dieser Liebe und mit der Gewissheit, dass du sie reingewaschen hast und dass du den Weg frei machst und dass da nichts mehr zwischen dir und ihnen steht. Schenk du uns die Begegnung mit dir heute Morgen, Heiliger Geist. Die Liebe, dein Wirken, das ist das, was wir brauchen. Zeig jedem Einzelnen, welche Frage, dass er sie mitnehmen soll. Und irgendwo einfach mit dir weiter bewegen in den kommenden Tagen. Amen. Wir verweilen noch einen kurzen Moment in der Stille. Sie werden weiterspielen und irgendwann startet dann das nächste Lied.